Predige heute Morgen über den Text, aus dem auch der Spruch für Ostern stammt, Offenbarung Kapitel 1, Vers 9, folgende. Da geht es um Johannes, der inzwischen ein alter Mann geworden ist, im Leben ergraut, ja, unterwegs mit Jesus, und jetzt ist er verbannt worden wegen seines Glaubens. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Trübsal und der Königsherrschaft und dem Ausharren bei Jesus, kam auf die Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich geriet am Tag des Herrn in Verzückung und hörte hinter mir eine starke Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen, der einem Menschensohn gleich war, bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte und die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich schimmerndem Erz, wie aus einem feurigen Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, sank ich wie tot ihm zu Füßen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreibe nun, was du gesehen hast und was es bedeutet und was nachher geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, nebst den sieben goldenen Leuchtern. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ja, hier geht es um einen Mann, der Schlüssel hat. Die Frage: Hatten Sie in Ihrem Leben schon immer Schlüsselfragen oder Schlüsselprobleme? Sie vielleicht vor einer verschlossenen Tür standen oder sich selbst ein- oder ausgeschlossen haben oder warten mussten, bis endlich der kam, der den Schlüssel hatte? Ich denke an ein Beispiel, das ich zwar schon öfters erzählte, aber vielleicht ist es auch hier in dieser Geschichte ganz passend und vielleicht für doch jemand neu. Dieser Mann, Wilhelm Busch, von der Max und Moritz schrieb, ein sehr humorvoller, lustiger Mensch, verglich in seinem Alter sein Leben mit einem verwunschenen Schloss und sagte: Ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Schloss in meinem Leben, und Kant und Schopenhauer, diese zwei deutschen Philosophen, haben mir alle Schlüssel für alle Verbindungstüren in diesem Schloss gegeben. Auf gut Deutsch, mein Leben hat prima funktioniert. Nur jetzt muss ich feststellen, sie haben mir keinen Schlüssel für die Ausgangstür gegeben. Ein Schlüssel fehlt. Und was ist das, wenn der Schlüssel für die Ausgangstür fehlt? Das ist dann eine geschlossene Anstalt. Er hatte auf die Frage nach dem Tod keine Antwort bekommen, keinen Schlüssel geliefert bekommen. Und genau hier sagt Jesus: Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Da ist also jemand, der hätte den Schlüssel, wenn man diese Person kennen würde und mit ihr eine Verbindung hätte. Sehr interessant, ich weiß nicht, ob Sie an Gott glauben, das setze ich mal voraus, ob Sie auch an die Macht der Finsternis glauben oder nur denken, das Böse ist nur im Menschen. Es ist ja immer die Frage, was bei der Kreuzigung von Jesus geschah. Ich nehme an, manche von Ihnen hat diese griechischen Heldensagen gelesen, wo es dann um die Eroberung von Troja ging. Und das war schwer einzunehmen, diese Stadt. Dann gab es aber eine List. Da haben sich nämlich die Helden versteckt in einem großen Pferd aus Holz und haben dann diese Stadt einreden lassen, ja, das wäre eine tolle Kriegstrophäe, wenn sie die in ihre Stadt holen würden. Allerdings müssten sie vorher erstmal den oberen Teil des Tores einreißen, weil das Pferd so groß war, dass es da sonst gar nicht reingegangen wäre. Und das haben sie dann getan und haben diese Trophäe in ihre Stadt geholt. Aber was sie nicht wussten, war, dass im Innern der Trophäe die besten Krieger saßen, und in der Nacht sind die dann da rausgekommen und haben die Tore geöffnet und die Stadt wurde erobert. Wenn Sie einmal drüber nachdenken, bei der Kreuzigung von Jesus, wer hatte Interesse daran, dass er gekreuzigt würde? Gut, die Frommen seiner Zeit, weil sie ihn für einen Gotteslästerer hielten, der sagte, ich bin Gottes Sohn, sowas darf man ja nicht sagen, wie das ja auch heute bei Moslems noch ist, wenn jemand sagt, Gott hat einen Sohn, ist das eine Gotteslästerung, für die man in manchen Staaten schon das Leben verlieren kann, auch heute noch, sage ich einfach mal zur Information. Ja, wie sieht es aus? Wer hatte Interesse an seinem Tod? Natürlich der Teufel. Der freute sich, endlich ist er weg. Sozusagen die Konkurrenz vom Himmel, denn der Teufel war ja wahrscheinlich der höchste Lichtengel, also unter Gott sozusagen die höchste Person, die es überhaupt gab oder gibt in diesem Sinne. Aber was er nicht wusste, war gerade dadurch, dass er diese Kreuzigung von Jesus gefördert hat. Vielleicht haben Sie das einmal gelesen, wo es hieß, Judas ging hinaus bei diesem Abendmahl vor dem Tod und dann hieß es, Satan fuhr in ihn. Das heißt, da hat er jetzt ein Werkzeug, um ihn zu Tode zu bringen. Was er aber nicht wusste, war, dass er gerade durch den Tod von Jesus eigentlich seine Macht verloren hat über die Menschen, indem nämlich jetzt Vergebung in die Welt kam und Erlösung. Und er hat sogar die Macht über den Tod verloren. Wenn Sie den Hebräerbrief einmal lesen, Kapitel 2, Vers 14, da heißt es von Jesus, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil bekommen haben, hat in gleicher Weise auch er, nämlich Jesus, eben daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, das heißt den Teufel, und alle die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang einer Knechtschaft verfallen waren. Das heißt, die Macht über den Tod hat nicht mehr der Teufel, sondern Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, das heißt auf Griechisch Hades. Falls Sie Ihre Bibel in der Luther-Übersetzung lesen, steht dort, er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist leider nicht korrekt übersetzt. Hölle heißt Gehenna auf Griechisch und Todesreich heißt Hades. Und hier steht das Wort Hades. Er hat die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ja, und dann sagt er, er war selbst tot und ist wieder lebendig geworden. Das kann man auch von jedem Christen sagen, dass er in Gottes Augen tot war. Jetzt wird es sehr theologisch. Wenn Sie einen Telefonapparat haben und manchmal den Hörer hochheben und es kommt kein Zeichen, stellen Sie fest, irgendwie die Leitung ist im Moment gestört, sie ist tot oder vielleicht ist irgendwo mal ein Stecker rausgezogen. Von Geburt an ist unser Verhältnis zu Gott tot, der Stecker ist sozusagen rausgezogen. Wir hören zwar viel von Gott, aber er lebt nicht in uns und wir haben keine direkte persönliche Verbindung mit ihm. Erst wenn Jesus, der Sohn Gottes, in ihr Herz kommt, dann fangen sie an, in Gottes Augen zu leben, weil sie jetzt ewiges Leben haben, eine ewige Verbindung zu Gott in ihrem Leben. Insofern können sie auch sagen, ich war tot. Ja, die Beziehung zu Gott war tot, aber jetzt bin ich lebendig geworden durch Jesus. Ja, diese Person, die hier auftaucht, ist Jesus, Johannes, ein alter Mann, der sein ganzes Leben lang Gott und Jesus geliebt hatte, sinkt jedoch vor Ehrfurcht zu Boden, als er diese Gestalt sieht. Wie tot heißt es sogar, also völlig fast wie ein Schockzustand, könnte man sagen, vor Ehrfurcht vor Gott. Es ist ja immer interessant, ob jemand nah bei Gott ist oder fern von ihm. Wenn jemand fern von Gott ist, dann wird er keine Furcht Gottes haben, dann wird er spotten, wird er lustige, nette, flapsige Reden führen über Gott. Ich denke an eine Dame, die ich eigentlich sehr achtete, die erzählte dann mal so im Kreis ihrer Kollegen, ich will gar nicht in den Himmel, die Leute, die da hingehen, sind mir viel zu langweilig. Ich will lieber in die Hölle, die Leute sind viel interessanter, die da hingehen. Ist so ein netter, flapsiger Scherz. Ich vermute, dass sie weder an den Himmel noch an die Hölle glaubt. Wenn man Gott fern ist, kann man so richtig nett spotten und vieles erzählen. Wenn man ihm näher kommt, dann vergeht einem dieser Spott. Ist genauso wie wenn sie fern von einer Lichtquelle sind. Da sind alle Schatten irgendwie grau, so eins geht ins andere über. Aber je näher sie an das Licht kommen, desto schärfer werden die Schatten und die Umrisse, natürlich auch das Licht. Das heißt, je näher jemand Jesus kommt, desto klarer wird er auch erkennen, was nicht in Ordnung ist und eine Gottesfurcht entwickeln, natürlich auch Freude an diesem Licht haben. Johannes singt zusammen aus Ehrfurcht vor diesem Jesus, den er als Auferstandenen erlebt und der hier ganz ausführlich beschrieben wird, und jeder Punkt seines Aussehens hat eine Bedeutung. Einmal, er ist inmitten dieser 7 goldenen Leuchter, das bezieht sich dann auf diese Gemeinden, die noch erwähnt werden. Und er wird Menschensohn genannt, ein Titel, den der Messias im Alten Testament hatte. Jedes Kind damals in der Schule kannte diesen Vers auswendig, Daniel 7, Vers 14, dass einer mit den Wolken des Himmels kommt, der einem Menschensohn glich und dann zu dem Altehrwürdigen geführt wurde und die Macht bekam. Das ist dieses Bild von diesem Menschensohn, der kommt. Er war begleitet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte. Das war auch damals nicht unbedingt üblich, dass Gewänder bis auf die Füße reichten. Aber es war bei Priestern üblich, auch bei Königen. Und in einem gewissen Sinn könnte man es auch auf Propheten erweitern. Also eine Bedeutung, Jesus tritt hier auf wie ein Priester für die Seinen, wie ein König, der sagt, ich habe die Macht. Und wie ein Prophet, der sagt, hier geht's lang, hier ist die Richtung. Und dann hat er einen Gürtel, erstaunlicherweise, ihre und meine Gürtel sind um die Hüften geheftet. Sein Gürtel ging um die Brust, einen goldenen Gürtel. Das war auch die Kleidung wieder von Priestern und Königen, einen goldenen Gürtel um die Brust. Gold, in diesem Fall göttliche Qualität. Die goldene Stadt Jerusalem wird in der Offenbarung beschrieben, dieses himmlische Heiligtum. Ja, dann war sein Haupt weiß wie Wolle, das heißt die Haare, weiß die Farbe der Reinheit, weiß aber auch die Farbe des Alters, Haares, also auch ein Bild, nicht, dass jetzt Gott ein alter Mann wäre, wie viele Leute meinen, sondern einfach, er ist schon immer da, er ist ewig, er ist in unserem Sinne alt, allerdings nicht an Jahren, sondern von seiner Bedeutung her schon immer gültig und wichtig. Die Farbe der Reinheit, Jesus ist ohne Sünde, das unterscheidet ihn übrigens von allen anderen Religionsstiftern. Wenn Sie mal über Mohammed nachdenken, über Buddha, was sie am Anfang ihres Lebens sagten und was am Ende, was da alles schief lief mit Frauen, mit menschlichen Beziehungen, werden Sie feststellen, ohne Sünde hat nie einer behauptet, gewesen zu sein. Jesus ist der Einzige, der das von sich sagte. Ja, seine Augen wie Feuerflammen. Augen sind ja der Spiegel der Seele. Da merkt man, was so in einem drin steckt. Ob die so richtig matt und leer sind, ob die strahlen, ob die Willensstärke ausdrücken oder auch Anteilnahme. Augen wie Feuerflammen, das heißt, er hat einen im wahren Sinne durchdringenden Blick. Jetzt nicht so einen scharfen Blick, einen, der wirklich hineinsieht. Wir sehen die Leute immer nur von außen und wenn jemand hübsch ist, bewundern wir ihn oder wenn er toll aussieht. Aber was im Innern ist, das erkennen wir meistens erst später, teilweise. Jesus weiß das schon immer. Wir bemühen uns mit vielen Techniken, auch in Menschen reinzuschauen. Wir haben Ultraschall, wir können sogar sehen, was in ihnen vorgeht. Eine Computertomographie kann sie sogar in Scheibchen röntgen. Aber letztlich wissen wir trotzdem nicht, was in ihnen ist. Hier taucht jemand auf, der Durchblick hat, und vor dem nichts verborgen bleibt, weder im persönlichen Leben noch in der Geschichte, auch nicht in der Weltgeschichte. Die Füße sind gleich schimmerndem Erz, das könnte poliertes Kupfer sein, ein Bild des Richters. Der Altar, der vor dem Tempel stand, war aus demselben Material, aus Kupfer. Das heißt, Jesus tritt hier in der Offenbarung eigentlich als der König auf, aber auch als der Richter über sein Volk Israel und in der Weltgeschichte. Ja, dann geht es weiter. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Im Alten Testament wird so mal die Stimme Gottes beschrieben. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne. Das kann man einmal wörtlich verstehen. Das heißt, Jesus hat Macht auch über den Kosmos. Oder im übertragenen Sinne, wie es auch hier unten heißt, ein Stern. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Das heißt, wir sagen ja auch auf Englisch, der Star, und meinen damit eine Person, nicht einen Stern. Das heißt, wenn hier Sterne erwähnt werden, sind es meistens Engelmächte in der Offenbarung. Vielleicht haben Sie da mal gelesen oder gehört, dass ein Drittel der Sterne vom Himmel gefegt wurde und auf der Erde fiel. Das geht ja gar nicht, weil die Sterne alle viel größer sind als die Erde. Aber wenn es Engelmächte sind, in diesem Fall gefallene Engel des Teufels, Dämonen, dann ist das schon möglich, dass sie auf die Erde geworfen werden. Ja, er hat also Macht auch in der unsichtbaren Welt und sogar im Kosmos. Und sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Jesus sagte mal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, ich spiegele die Herrlichkeit Gottes wider. Und das ist schön, wenn es ab und zu auch mal in unserem Leben so ist, dass der ein oder andere Christ auch die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt und jemand merkt, oh, durch den strahlt irgendetwas anderes hindurch, was nicht nur in seiner Persönlichkeit ist, sondern durch ihn hindurch geht. Ja, und dann sagt er, legt seine Hand auf ihn, die rechte Hand, in der er vorher die Sterne hatte, also die Hand der Vollmacht, und ermutigt ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ja, wäre sicher sehr schön, wenn ich das jedem heute Morgen sagen könnte, fürchte dich nicht. Und der Einzelne sich vorstellt, da ist Jesus, der seine Hand auf mich legt, um mich aufzurichten, aber nicht nur auf, auch auszurichten, zu segnen, aber sicher auch zu führen. Ja, und dann sagt er, ich bin der Erste und der Letzte. Und jetzt wird es ja ganz interessant. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne der Erste sein. Haben Sie schon mal jemanden getroffen, der sagt, ich möchte gerne der Letzte sein? Höchstens, wenn es um die Verteilung von Aufgaben geht, da ist natürlich jeder gerne der Letzte. Aber sonst möchten sie immer gerne die Ersten sein. Jesus ist der Erste, er ist der König, aber er sagte, ich komme, um zu dienen. Ich will auch der Letzte sein. Und am letzten Abend, vor seinem Tod, hat er, da keiner der Jünger diesen Dienst des Dieners übernehmen wollte, seinen Jüngern die Füße gewaschen. Also die unterste Arbeit getan. Ich bin der Erste, aber auch der Letzte. Das kann man von der Bedeutung her verstehen. Man kann es natürlich auch zeitlich verstehen. Ich bin am Anfang wichtig und am Ende bin ich immer noch wichtig. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Es gibt ja viele Leute, die wichtig sind. Wir haben vor 2 Tagen diesen Film gesehen, die 10 Gebote, den ich als Teenager schon mal gesehen hatte. 1956 wurde er hergestellt. Und da sah man diesen Pharao mit seiner Macht über Millionen von Menschen. Ja, wie lange hat er die Macht? Keine Ahnung, vielleicht 20 Jahre, vielleicht weniger. Und dann war er weg. Mich hat es sehr beeindruckt, als ich im süddeutschen Raum mal in einer alten Kirche war, mehr oder minder nur noch musealer Wert, nicht mehr benutzt als Kirche, da waren die Hohenzollern begraben. Zumindest in diesem Bereich wurde sie nicht genutzt. Und da konnte man einfach so über diese Fläche laufen, wo diese Hohenzollernkönige alle begraben liegen, sozusagen über ihre Gräber laufen. Man dachte, früher haben die Leute sich vor denen alle verbeugt, sind in den Staub niedergesunken und heute gehst du hier als Tourist, machst Fotos von dem Platz, wo früher die Höchsten der Erde einmal langgegangen sind. Es gibt ein Lied, was vielleicht mancher kennt, das heißt, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Reiche wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Und dann geht es immer so weiter. Also Leute, die bedeutungsvoll waren, es aber nicht mehr sind. Das ist der Unterschied zu Jesus. Er war bedeutungsvoll und er wird es auch am Ende immer noch sein. Deshalb hat sein Wort Bestand. Oder fragen Sie noch nach dem Wort von irgendeinem Hohenzollern, Kaiser oder König, oder nach dem Wort eines Pharao, was der Ihnen zu sagen hätte, oder nach einem Wort von Hitler oder Stalin oder einem ähnlichen Vertreter. Ihre Worte haben nur noch historischen Wert, um darüber nachzudenken, aber keine persönliche Anrede mehr. Ja, ich war tot und bin lebendig. Hier vorne haben wir so eine Schrift. Mancher kann das lesen, weil er es in Mathe gelernt hat, allerdings mehr die kleinen Buchstaben. Da steht A und O, Omega, ja, wir haben ja so einen Omega-Tunnel da vorne jetzt unter der Bahn. Das ist das große O im Griechischen. Und das Alpha ist der Beginn des Alphabets und das Omega das Ende. Jesus sagt, ich bin das A und das O, das heißt, ich bin der Anfang und das Ende. Es wäre auch schön, wenn Sie das auf Ihre persönliche Situation übertragen. Jesus ist für Sie am Anfang wichtig, bei jeder Aufgabe, bei jeder neuen Situation. Und am Ende ist er immer noch wichtig. Und dann sagt er noch, ich bin der Lebendige. Also ich bin auch unterwegs dabei. Und das ist ja sehr wichtig. Ja, und dann sagt er sogar, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, der Tod ist nicht mehr das Endgültige im Leben. Ja, wir sagen ja immer scherzhaft, jede Wurst hat zwei Enden, das Leben hat nur ein Ende, nämlich den Tod. Der Tod ist nicht mehr endgültig, weil Jesus den Schlüssel des Todes hat und es eine Auferstehung gibt. Also ein Mann mit wichtigen Schlüsseln. Interessant ist, dass Jesus hier zu diesem Johannes spricht. Er beauftragt ihn dann, das weiterzugeben, was er gesehen hat und was das in Zukunft noch bedeuten wird für die Weltgeschichte. Hier taucht Jesus als Auferstandener auf. An der Stelle gerade eine kurze Einfügung. Wie sieht es aus mit der Begegnung mit Jesus im Gebet heute? Mich fragte mal eine Konfirmandin sehr nett, Herr Lotz, zu wem soll ich denn jetzt beten? Zum Vater oder zum Sohn oder zu beiden? Sagte ich, das ist im Prinzip nicht so wichtig. Bete doch zu dem, wo es dir mehr Freude macht. Aber wichtig ist, dass du Jesus kennst. Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber es gibt natürlich Gebete zu Jesus. Ich will ein paar Stellen anführen. Als Stephanus starb, dieser erste Christ, der sein Leben lassen musste für seinen Glauben, Apostelgeschichte 7, Vers 57, sieht er den Himmel offen, Jesus zu Rechten Gottes stehen, und er betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betet also ganz klar zu Jesus. Im Römerbrief steht, Kapitel 8, Vers 32, er, der seines einzigen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, durch Jesus gibt Gott Ihnen und mir alles, was er uns mitteilen möchte. Alle Gebetserhörung, allen Frieden, allen Sinn des Lebens, alle Vergebung, alle Führung, alles in und durch Jesus. Dann Römer 10, Vers 12, ganz ähnlich. Einer und derselbe ist der Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Mit diesem Herr ist immer Jesus gemeint. Er ist reich für alle, die ihn anrufen, das heißt, die zu ihm beten. Und ein Vers danach, Römer 10, 13, heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eigentlich logisch, denn der Name Jesus heißt ja auf Deutsch Gott rettet. Und wenn ich diesen Namen anrufe, werde ich gerettet vor dem ewigen Gerichtszorn Gottes, hineingerettet in sein Reich, bekomme ewiges Leben. Ja, und dann im 1. Korinther 1, Vers 2 ist die Rede von den Heiligen in Korinth, samt allen, die alle Orten den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Da wird also schlicht vorausgesetzt, dass an vielen Orten die Leute zu Jesus beten. Deshalb kann man natürlich auch zu dem Vater beten, völlig klar. Aber es gibt viele Leute, die nur zu Gott beten und denken, sie seien gläubig, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Sie kennen nämlich Jesus nicht. Und deshalb ist es wichtig, zumindest einmal Jesus sein Leben anzuvertrauen. Und ob der eine dann jetzt zu Jesus weiterbetet oder zum Vater, ist nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, ihn zu kennen, weil Gott alles, was er geben möchte, nur durch Jesus uns gibt. Ja, und Jesus sagte jetzt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Da steht griechisch das Wort Aion, Aionos. Vielleicht haben Sie das Wort Äon schon mal gehört, das stammt hierher. Das heißt, er ist in alle Ewigkeit am Leben. Und jetzt kommt etwas, was alle, nicht jeden erfreuen wird, dass nämlich von der ewigen Verdammnis dieselbe Formulierung in der Bibel steht, auch Aion, Aionos. Das heißt, nicht nur dieses Leben mit Jesus wird ewig sein, sondern auch das Leben ohne ihn, in einer ewigen, qualvollen Gottferne, ist genauso ewig. Ja, aber hier das Schöne, da ist jemand, der hat Schlüssel. Und damit kann er eine offene Zukunft geben. Ich komme an den Anfang zurück, war ja die Frage, ob Sie schon mal Schlüsselprobleme hatten oder Schlüsselfragen. Damit möchte ich auch schließen. Vielleicht haben Sie ja Schlüsselfragen. Manche die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wie kann das aufgeschlossen werden? Ein anderer in seiner persönlichen Situation im Moment. Wie kann mir hier Gottes Lösung erschlossen werden für meine Lage? Wie geht es weiter? Mit wem soll ich leben? Wie geht es überhaupt vorwärts? Und wenn Sie Schlüsselfragen haben, ist es immer gut, sie mit der Schlüsselperson zu klären. Und das ist Jesus. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du diese Schlüsselperson bist für eine Zukunft. dass du aber auch heute schon bereit bist, auch Fragen aufzuschließen, Blicke nach vorne zu geben, Probleme zu lösen. Wir danken dir, dass du der Herr bist und dass in dir der Vater uns ja alles gibt, was er geben möchte, vor allen Dingen seine ganze Liebe. Amen.